Willkommen zum täglichen Sportpodcast am 11.04.2020. Wir reden über die ATP in Paris, über den Euro Cup, denn da ist Ulm immer noch dabei und konnte gestern, wir reden jetzt einfach direkt drüber, einen wichtigen Sieg einfahren. Der Euro Cup ist ja wie gesagt die zweite Klasse, wenn man über die internationalen Basketballligen spricht. Da konnte man Mona Baar mit 82 zu 66 besiegen. Sonst haben wir dieses Jahr keinen deutschen Teilnehmer in der Euro Cup. Morgen dann Euro League am Donnerstag. Zenit gegen Olympiakos, Efes gegen Tel Aviv, Alba auch wieder aktiv nach den ganzen Corona-Fällen gegen Barcelona, Baskonia gegen Lyon am Freitag. Dann Bayern München in der Euro League aktiv und ebenfalls der Start der Basketball-Bundesliga, der BBL. Freitag kommt auch ein Podcast, der ist schon bereits aufgenommen. Da geht es um den World Cup of Darts. Ich habe jetzt wieder einige Tage Pause gemacht. Wie so oft. Ja, einige kamen dazwischen. Und es macht jetzt keinen Sinn mehr, über die Ergebnisse vom Wochenende zu sprechen, denn die liegen zu weit zurück. Deswegen blicken wir jetzt auf den Euro Cup, auf die ATP in Paris und zuletzt noch auf die Champions League und auf die Partien gestern, denn die waren aus deutscher Sicht mehr als gut. Nichtsdestotrotz starten wir mit den ATP in Paris und gehen da auf die Partien gestern ein. Nishioka besiegte Andrea Alba, Raonic besiegte Belene, Wawrinka besiegte Evans, Anderson besiegte Gasquet, Herbert besiegte Sanguine, Sonego besiegte Bublik, Paul besiegte Simon, Mannarino besiegte Lajovic, Gombos besiegte Goffin, Kecmanovic, Millman. Carreño Busta besiegte den deutschen Teilnehmer Jan-Lennard Struff. Er hat zuvor sein erstes Match gewonnen, jetzt in der zweiten Runde leider gegen Carreño Busta rausgeflogen, der natürlich auch ein exzellentes Jahr hat, vielleicht aktuell eines der besten Jahre seiner Karriere. Auf dem Weg an die Spitze, auf dem Weg zurück in die Top 10, der Spanier, der bei den US Open das Halbfinale erreicht und auch bei anderen Turnieren dieses Jahr zu überraschen weiß. Immer wieder gute Ergebnisse am Einstreuen ist. Jan-Lennard Struff verlor den ersten Satz im Tiebreak, den zweiten dann 6 zu 2. Tsitsipas musste sich ebenfalls verabschieden gegen den Franzosen in Hauptturnier Humbert. Verlor er 2 zu 1 alle Matches gegen im Tiebreak. Zwei davon hat dann Humbert gewonnen und eins hat Tsitsipas gewonnen. Der entscheidende hatte Humbert gewonnen. Ein weiterer Upset gab es von Giron, denn der konnte Matteo Berrettini besiegen. 2-1 muss der Italiener sich geschlagen geben. 7-6. 6-7 aus seiner Sicht. 7-0. Ne, 7-6 auf den zweiten. 7-0 im Tiebreak. Und den letzten wieder 7-5 verloren. Die heutigen Mittwochspartien haben wir Medvedev, der bereits Anderson besiegen konnte. Anderson musste aufgeben nach einem Satz. Davinci Fokina, der nächste Spanier, der aktuell gut in Form ist, besiegte Bonzi. Auch ein Franzose, der eine Wildcard erhalten hat. Schwarzmann besiegte Gasquet. Mannarino, auch ein Franzose, man merkt schon bei diesem Turnier, sind mehr als genug Franzosen dabei für die Hometown-Crowd, auch wenn es Geisterspiele sind. Besiegte Nishioka. Dann haben wir gerade eine Raonic gegen Herbert am Laufen. Da sieht es sehr gut aus für Raonic. Die nächsten Partien, die wir heute noch auf dem Programm stehen haben, ist Dimonar gegen Sonego. Alex Zverev gegen Kecmanovic. Bei Alex Zverev bin ich sehr gespannt, wie er sich geben wird. Man hat ihn ja zuletzt in Köln gesehen, beide Turniere gewinnen können. Und dann gab es ja zuletzt in den Medien große Skandale um ihn, um seine beiden Ex-Freundinnen, die unschöne Aussagen über ihn getroffen haben. Da weiß man nicht, was da dran ist. Er hat es bestritten. Und solange es bewiesen ist, sollte man natürlich ihm auch glauben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich jetzt eine Sache. Alle Medien berichten darüber, er wird nur dazu gefragt. Das ist sehr anstrengend für ihn und er wird sich, denke ich mal, aktuell nicht mit dem Tennis beschäftigen, sondern eher, wie er diese privaten Probleme klären kann. Und es ist natürlich für ihn auch sehr, sehr ärgerlich, dass jetzt alles an die Presse kam. Das Schöne ist, er wird Vater, er freut sich auf das Kind, hat er gesagt. Und ja, dann heißt es, die privaten Probleme mal klären. Thompson gegen Coric, Albo gegen Rublev. Auch Rafa Nadal ist zurück gegen Lopez, Wawrinka gegen Paul. Zudem hat Federer gestern eine interessante Aussage getroffen. Er hat gesagt, er wird zurückkehren nächstes Jahr. Er muss sich ja eine OP unterziehen. Hat dies an den Australian Open teilgenommen, seitdem gar kein Turnier mehr gespielt. Ging einfach nicht mehr aufgrund seiner Verletzung. Nächstes Jahr ist er dann zurück. Und er hat gesagt, er plant nicht in nächster Zeit seine Karriere zu beenden. Das war's erstmal zum Tennis. Wir kommen auf die Champions League zu sprechen und die hatte mehr als genug zu bieten. Wir starten erstmal mit dem ersten Spiel des Abends, beziehungsweise es sind um 18:55 immer zwei Spiele parallel und da hatten wir gestern Lokomotive Moskau, die sich Wacker geschlagen haben gegen Atletico Madrid. 1:1 hieß es am Ende. Wacker geschlagen ist hier so relativ. Lokomotive Moskau hatte, um ehrlich zu sein, keine einzige Chance. Jimenez brachte Atletico in der 18. Minute in Führung. Danach Flanke von Atletico. Na, nicht schlechtes, aber unnötiges Handspiel von Xavi Pereira war es aus Sicht von Atletico Madrid. Elva gab es dann sehr, sehr unglücklich für Atletico Madrid, weil er sich nur selber angeköpft hat. Was da die Regelkunde angeht, kann ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, in Deutschland hätten sie es nicht gepfiffen. Viele Schiedsrichter hätten es nicht gepfiffen. Danach João Félix mit schönen Einzelaktionen, einigen Chancen auf das Tor. Und gute Paraden vom Keeper der Moskauer, um genau zu sein. Und von Guilherme, sehr, sehr gute Partie von ihm, der Man of the Match von Moskau. Und Moskau zeigt sich wirklich sehr gut in dieser Gruppe. Man hat jetzt gegen Bayern 2 zu 0 nur verloren. Gegen Salzburg ebenfalls 2 zu 2 gespielt. Jetzt auch einen Punkt gegen Atletico rausgeholt. Nach dem dritten Spieltag finde ich, nach der mehr oder weniger Hinrunde der Champions League Gruppenphase, kann man auch mal über Einzeichen sprechen, auch über die Tabelle. Dafür müssen wir erstmal auf das Bayern-Spiel eingehen, denn sie besiegten Salzburg 6 zu 2. Hört sich hoch an, war eine sehr enge Partie. Berisha brachte Salzburg in der 4. Minute in Führung. Lewandowski dann nach Foul an Müller per Elfer zum 1:1. Danach bringt Müller auch den Ball wieder rein, sollte auf Tolisso kommen. Christensen fälscht ins eigene Tor ab. Ukugawa da mit dem zweiten Ballkontakt in der Partie zum 2 zu 2. Bayern mit einem sehr, sehr trägen Auftritt bis dato, hätten auch zurückliegen können, hatten aber auch selber Chancen, um genug Tore zu machen. So ist es nicht. Die erste Halbzeit war blutleer und auch die zweite hat man teilweise das Gefühl, da ging nicht viel. Die letzten Partien, zuletzt gegen Moskau sich schwer getan, gegen Köln schwer getan. Da fehlt die Leichtigkeit, die kam man in den letzten 11 Minuten. Ecke von Kimmich, Boateng macht ihn rein. Lieber Sané dann noch mit dem richtig schönen Traumtor, hätte von Robben kommen können, zieht von rechts nach links rein, oben links in den Knick Lewandowski, danach Flanke von Martinez zum 5:2. Lucas Hernandez damit mit seinem ersten Tor im Bayern-Dress zum 6:2. Aus Sicht von Salzburg eine ärgerliche Niederlage. Man hat einen sehr, sehr schönen Kader, sehr, sehr viele junge Spieler. Auch mittlerweile, was Salzburg einige Jahre nicht hatte und was ihnen meiner Meinung nach gut tut, viele erfahrene Spieler, wie Musovic kann man da mal nennen, Ramalho in der Innenverteidigung, aber auch weiterhin mit sehr, sehr vielen jungen Spielern, Mwepu, Szoboszlai, Berisha besetzt, sprich das Prinzip, was man hat, 17- bis 21-Jährige holen und die immer wieder auszubilden, um zu Top-Spielern dann entweder nach Leipzig abzugeben oder an andere Teams, die richtig viel Geld zahlen, scheint zu funktionieren. Und ja, am Ende für Bayern mal wieder Arbeitssieg, der sehr, sehr hoch ausgefallen ist und sehr, sehr gut aus Münchner Sicht. Man steht jetzt in der Tabelle, auf die wir zu sprechen kommen wollen, ganz, ganz oben mit 9 Punkten. Danach folgt Atletico Madrid mit 4 Punkten auf Platz 2, Lokomotive Moskau auf Platz 3, Salzburg auf 4. Bayern hat jetzt schon 7 Punkte auf Lokomotive Moskau auf Platz 3. Mit einem Sieg im nächsten Spiel ist man schon sicher in der K.O.-Phase. 14 Siege sind es jetzt in Folge, die Bayern einfahren konnte. Überragende Statistik. Mal gucken, wie sie sich gegen Dortmund schlagen werden, denn da muss aus spielerischer Sicht wieder mehr kommen. Die Abwehr hat gestern wieder viele Lücken gelassen, ähnlich wie gegen Moskau. Gegen Köln war dies ja nicht unbedingt der Fall, da hatte Köln jetzt nicht die Riesenchancen. Gegen Moskau waren schon einige und Gäste noch mehr. Aber am Ende ist es das, was man von Bayern kennt. Sehr souverän. Einfach einen hohen Sieg mal einfahren. Zum Ende hin, nachdem man die Gegner mental geknackt hat, richtig abschießen, um nochmal einen draufzuhauen. Das sind die Bayern, die man kennt. Unser Hansi Flick. Damit haben wir die Gruppe abgeschlossen und kommen zum nächsten Spiel und zum Abend des Players und zum Abend der Borussia Mönchengladbach. 8. Minute. Player bringt Gladbach nach Vorlage von Leiner in Führung, Bonda dann in der 17. zum Eigentor, Player in der 26. zum 13. Sehr schönes Tor, dann Ecke, Freischuss, was soll ich, Benzema Baini, der Rechtsverteidiger, kommt zum Ball, 44. 4-0, Lars Stindl dann in der 65. zum 15-0 und Player legt in der 78. zum 6-0 nach. Das Eigentor war übrigens abgefälscht. Und mehr oder weniger ein Tor von Christoph Kramer, der es nicht zugeschrieben bekommen hat und nach dem Spiel gesagt hat: Wir stehen hier mit 5 Punkten da, hätten wir vorher unterschrieben, wenn man sich die Spiele anguckt, sind 5 Punkte möglicherweise zu wenig. Und da kann man zustimmen. Nichtsdestotrotz steht Gladbach ganz oben und das war ein unvergesslicher Abend aus Sicht der Borussia. Sowas hatten sie, glaube ich, noch nie international. Vor allem gegen ein Donetsk, welches Real Madrid besiegt hat und Inter Mailand einen Punkt abgenommen hat, welches sich in überragender Form gezeigt hat. Die letzte Linie, hat Kramer gesagt, stand sehr hoch und das war die Anfälligkeit, viele Bälle hinter die Linie und auch einen überragenden Player, der aktuell eigentlich, wie ich finde, nicht in seiner Topform ist. Dann sehe ich Thuram noch ein bisschen stärker aktuell, aber gestern hat er mir wieder gezeigt, dass auf ihn Verlass ist in wichtigen Spielen. Das dynamische französische Stürmerduo da vorne mit Thuram und Player scheint optimal zu funktionieren. Da kann man auch wieder nur Eberl loben, der wieder einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, diese beiden im vergangenen Jahr zu verpflichten. Und man hat da eine top funktionierende Gruppe mit einem Top-Trainer und steht jetzt nach 3 Spielen mit 5 Punkten da ganz oben. Und man kann, wenn man realistisch ist, auf jeden Fall weiterkommen. Holt man jetzt noch einen Punkt gegen Donetsk oder vielleicht ein Dreier, hat man vielleicht schon die Champions League sicher. Die Gruppe ist sehr eng. Wäre natürlich schön, wenn sie jetzt schon mit 9 Punkten da stehen würden und schon mehr oder weniger einen Freifahrtschein in die nächste Runde hätten. Das wird jetzt noch ein Kampf. Die Gegner werden sich besser auf sie einstellen. Vielleicht hat Inter und Real Madrid auch beide ein bisschen dieses Team unterschätzt von der Borussia. Denn die Gruppe ist vom Geld her natürlich klar verteilt. Inter und Real sind die anderen auf dem Papier vom Kader, vom Geld her weitaus überlegen. Am Ende stehen jetzt aber Gladbach und Schachtyor auf 1 und 2. Und die Gladbach-Fans hatten wohl den besten Abend international seit vielen, vielen Jahren. Überragendes Spiel. Da kann man wirklich nur gratulieren und allen Gladbach-Fans beglückwünschen. Da hat man wirklich einen schönen Kader. Kommen wir jetzt zum anderen Spiel aus der Gruppe, welches ich schon mehr oder weniger ein bisschen beschrieben habe. Real Madrid besiegt Inter Mailand 3 zu 2. Benzema in der 25. zum 1-0. Sergio Ramos dann in der 33. per Kopf. 100. Tor im 602. Spiel, glaube ich, für Real Madrid. Was für eine Legende. Wäre vor 2 Jahren noch fast gegangen in Richtung China. Mittlerweile kann man sich glücklich schätzen aus Sicht von Real Madrid, dass er diesen Schritt nicht gemacht hat. Lautaro Martinez dann zum Anschlusstreffer in der 35. zum 2:1. Ivan Perisic, der Ex-Bayern-Spieler, dann in der 68. zum 2:2. Und Rodrigo in der 80. zum 3:2 aus Sicht von Real Madrid. Toni Kroos sagt danach, ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Das kann man, denke ich mal, unterschreiben im Alfredo Di Stefano-Stadion, wo man immer noch spielt. Das Eckstadion Santiago Bernabéu oder das normale Stadion immer noch umgebaut wird. Das wird eine ziemliche Macht. Man kann da gerne mal auf den sozialen Medien von Real Madrid vorbeischauen. Davon gibt es jetzt schon erste Bilder und es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Es war ein sehr, sehr umkämpftes Spiel mit auch kleineren Chancen für Inter Mailand, das Ding noch zu wuppen. Am Ende hat es nicht gemacht. Mailand jetzt in der Liga nicht an der Spitze, auch nicht da, wo sie unbedingt hinwollen, auch mit mehreren Schwächephasen. Und letzter jetzt in der Gruppe. Natürlich darf das auch nicht passieren. Inter, die sich von Conte fast getrennt hätten. Jetzt würde man sich denken, hätten es vielleicht gemacht aus Sicht von Inter. Ich bin gespannt, wie sich das da entwickeln wird. In diesem Kader steckt sehr, sehr viel Potenzial. Allerdings muss das Potenzial ausgenutzt werden, damit das Potenzial etwas bringt. Das wissen wir alle. Das kennen wir von einigen Teams. Der Kader ist sehr, sehr gut. Da wurde sehr, sehr viel investiert von den Investoren, um mal gucken, was man da machen wird und ob man an Conte noch länger festhalten wird oder ob man sich irgendwann von ihm trennen wird. Wir sind schon recht lang, deswegen ein paar Spieler in der Schnellvision. Wir gehen die Gruppe von Manchester City durch. Da hat Marseille 13-0 gegen Porto verloren. Marega, Sergio Oliveira und Luis Diaz. Danach noch mit einer lustigen Aussage vom Marseille-Trainer, dass sie aktuell sehr schlecht sind. City besiegt Piräus mit 13:0. Ferran Torres, der Sané-Ersatz, wieder mit einem Tor in der 12. und dann Gabriel Jesus in der 81. zum 2:0. Und jetzt noch eine erfreuliche Nachricht. Der U21-Nationalspieler, Nemeca, deutscher Nationalspieler, wie gesagt, in der U21 macht er sehr, sehr guten Job mit einer Vorlage. Er wird 85, in der 85. zu seinem Debüt eingewechselt für Manchester City. Im Manchester City-Dress ist noch ein junger deutscher Nachwuchsspieler. Damit mit einer Vorlage für Joao Cancelo, der zum 13:0 verwandelt in der 19. Minute. Drei Siege in Folge für Manchester City. Das sieht sehr, sehr gut aus. Mal gucken, was sich da entwickeln wird. Wir kennen die Geschichten von City, wenn es ernst wird. Deswegen erstmal hier keine Prognosen. Zuletzt noch die Gruppe von Liverpool und Ajax Amsterdam konnte ermitteln, die Dänen mit 2:1 besiegen. Antony und Tadic in der ersten 13. Minute zum 1 und 2:0. Dreier dann in der 18. mit dem Anschlusstreffer 2:1. Der Abend ist Jota, der neue Stürmer von Liverpool, der von Wolverhampton für über 60 Millionen kam. Von Anfang an gespielt, 16. Minute, 33. Minute und 54. Minute konnte er treffen. Zwischenzeitlich treffen noch Salah Mané zum 3 und 4:0. Jetzt werden die Diskussionen groß. In der 65. wurde dann Jota ausgewechselt für Roberto Firmino. Wie lange wird Roberto noch Stürmer sein? Wird Jota jetzt der Stammstürmer werden? Das hat ja in den letzten Jahren optimal geklappt mit Firmino, Salah Mané. Ich bin da wirklich gespannt, was sich der Jürgen Klopp einfallen lassen wird. Ob er weiter an Firmino festhält, der optimal mit den Spielern da vorne harmoniert, oder ob er sagt, er entscheidet sich vielleicht für den aktuell besser individuellen Spieler, der in diesem Fall Jota ist, der Knips und Knips und Knips auch sehr im Team angekommen ist, wie es so scheint. Und man konnte die defensiven Probleme, die man aktuell hat, ohne Innenverteidiger. In diesem Spiel ist Liverpool wiedermals mit Williams und Gomez gestartet. Perfekt revidieren durch eine perfekte Offensive und überragender Abend aus Sicht von Liverpool. Die heutigen Spiele: Başakşehir, Istanbul gegen Manchester United. Manchester geht die Zeit los. Pochettino hat sich gegenüber Sky Sport geäußert und hat gesagt, er wäre bereit für einen neuen Job. Er liebt Fußball, Fußball ist sein Leben. Und er könnte sich vorstellen, zurückzukommen. Viele United-Fans träumen jetzt. Sir Alex Ferguson soll vor 2 Jahren auch für ihn statt Ole Gunnar Solskjær eingesetzt haben. Matz gegen Arsenal sah man nicht gut aus. Niederlage 1:0 per Elfer gegen Aubameyang, allerdings komplett dominiert worden. Das war eine ganz, ganz schwache Partie aus Sicht von Arsenal. Von Manchester United, man hat sich sehr, sehr schwer getan und sah prinzipiell schlecht aus. Hatte kaum eine Torchance, wurde von Anfang an dominiert. Hätten auch höher verlieren müssen. Arsenal hat die Chancen nicht genutzt. Und diese Unkonstanz im Spiel von United ist interessant, weil der Aufwind war zu spüren in Manchester, wie man so hört von da drüben. Und dann nach dem 5:0-Sieg gegen Leipzig, dann verlierst du wieder so. Und jetzt werden die Stimmen natürlich größer, dass man sich von Solskjær vielleicht trennen soll. Abzuwarten, dieses Spiel wird, denke ich mal, richtungsweisend. Auch für die Gruppe, die mit PSG, Leipzig und United sehr, sehr gut bestückt ist. Allerdings wird es eher richtungsweisend in Richtung, wie geht es mit dem Trainer oder Ole Gunnar Solskjær weiter, der einen gewissen Kredit genießt in Manchester und auf der Insel. Das liegt unter anderem an der Entwicklung von Greenwood, den er hochgezogen hat und zu einem absoluten Stammspieler gemacht hat. Allerdings ist dieser Kredit irgendwann zu Ende, wenn man keine Entwicklung sieht, wie das aktuell der Fall ist. Und ich bin einfach gespannt, wie es da weitergehen wird. Zenit St. Petersburg trifft auf Lazio Rom. Auch eine sehr, sehr interessante Partie für die Ausgangslage der Gruppe, denn die Borussia ist bereits drin, hat gegen Lazio verloren, gegen Zenit gewonnen. Und da wäre eigentlich alles prinzipiell nicht so schlecht. Lazio, ja, so viele Corona-Fälle, hätten gewinnst gegen Dortmund und dann hast du, sehe sie nochmal auf, Lazzari, Alberto, Anderson, Escalante, Immobile, alle verletzt, ebenfalls Fenor, Lucas, Porto, Radu, Skocza und Warow. Das ist bitter, wenn du Dortmund besiegst und dann so viele Corona-Fälle hast, dass dieser Sieg dir mehr oder weniger gar nichts bringt. Gruppe Dortmund auf 3 aktuell noch, weil Lazio und Club Brügge beide 4 Punkte haben. Dortmund trifft auf Club Brügge, sind der große Favorit, muss auf Mats Hummels verzichten. Wird, denke ich mal, ein ersetzbarer Ausfall sein. Mal gucken, wie sich da schlagen wird. Wird sehr interessant, wie Lazio sich hier in diesem Spiel geben wird. Barcelona gegen Kiew, auch recht klar. Chelsea gegen Rennes. Chelsea, letztes 2 Spiele sehr, sehr gut ausgesehen. Probleme gegen Sevilla gehabt. Dann letzte Woche Krasnodar hoch abgeschossen. Am Wochenende wieder in der Liga gut ausgesehen. Mal gucken, was man sich da einfallen lassen wird. Ferencváros gegen Juventus Turin. Ronaldo ist zurück. Am Wochenende eingewechselt worden. Direkt mit 2 Treffern, wie man CR7 kennt. Auch hier ist Juventus klar Favorit. Sevilla gegen Krasnodar wäre ein wichtiger Sieg für Sevilla und für die Gesamtkonstellation in dieser Gruppe. Zuletzt haben wir noch Leipzig gegen PSG. PSG in Form von Thomas Tuchel muss auf Mbappé und Neymar verzichten. Deswegen sehe ich hier schon Außenseiterchancen, beziehungsweise sehe ich realistisch nicht Außenseiterchancen für einen Sieg von Red Bull, von Rasenballsport Leipzig, die als Team und allgemein als sehr zusammengestellte, top zusammengestellte und auch top harmonierende Mannschaft auf dem Platz agiert, sehe ich da gewisse Vorteile sogar. So, das war's mit dem täglichen Sportpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.